Habe die Ehre und herzlich willkommen zurück zum Sumwelt-Podcast. Ja, die erste Aufnahme des Jahres tatsächlich findet heute statt. Ich weiß, es ist ein bisschen spät im Jahr, halbe Jahr schon wieder fast rum. Aber ja, das bekannte reale Leben ist dazwischen gekommen. Und ja, deswegen entschuldigt mich. Ich bin aber wieder ein bisschen zurück. Ich schaue, dass ich das wieder mache. Aber ja, ich kann natürlich nichts versprechen, weil... Wie gesagt, das Leben ist auch noch mit dabei. Und im Hintergrund hört ihr schon ein bisschen, da sitzt einer draußen und genießt das schöne Wetter. Ich habe dafür einen Gast wieder dabei, und zwar den wunderbaren Marco Hagen. Marco, servus und schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Freue mich sehr darüber. Ist mein erster Podcast und bin gespannt, wie das so wird.
Ja, das wird schon. Das wird ganz easy. Ja, Marco, du bist der Teammanager von Smiller eSports, oder? Wenn ich es richtig im Kopf
habe. Ich bin der Teammanager und ich bin auch der Inhaber von der Smiller eSports. Also nicht nur eingesetzt als Teammanager, sondern auch als Inhaber.
Okay.
In diesem Team vertreten.
Cool, also spannendes Team natürlich. Also ihr seid auch am aufsteigenden Ast. Aber bevor wir in das Thema reingehen mit eurem Team und so weiter, ist immer die erste Frage natürlich auch, wie... Bist du selber zum Simracing gekommen? Wo hat es angefangen? Mit welcher Hardware vielleicht hat es angefangen? Mit was Formel 1 ist oftmals oder sowas? Also wie bist du da reingekommen? Wie hat sich das Ganze mittlerweile jetzt entwickelt? Und wo bist du angekommen?
Angekommen, ja, jetzt an der Spitze, nein, Spaß. Angefangen hat es tatsächlich 1998 mit Grand Prix 2, glaube ich, war das. Mhm. Micropros. Und es war ein Thrustmaster Lenkrad, alles easy, alles ganz entspannt, simpelste Hardware. Dann habe ich bis vor 5 Jahren dann einfach gar nichts mehr gemacht und habe mir dann für die PlayStation 5 habe ich mir Gran Turismo geholt, wollte zum Joystick spielen, hat mir dann auch keinen Spaß gemacht. Habe mir dann ein günstiges Lenkrad gekauft, hat irgendwie an den Wohnzimmertisch geschraubt, bis der Tisch halt dann auch kaputt war. Begeisterung zu Hause. Ja, dann habe ich angefangen. Das Simracing so ein bisschen über die Ortsclubs hier vom ADAC zu machen, weil ich hier der MSC Öfen, MSC Adenau. Mhm. Da bin ich dann in diesen auf diesen Aktoracern gefahren, selber noch. Und wie ist es dann weitergegangen? Dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, quasi mit so einem Ortsclub zu kooperieren. Und das war in dem Fall der MSC Adenau damals. Mhm. Und dann haben wir uns mit Smiller eSports quasi in die ADAC-Serie eingekauft. Und so ging halt das Team los. Da gab es aber halt nur mich und einen weiteren Fahrer und auch keine Firma im Hintergrund, keine Sponsoren und nichts. Und so hat das Ganze quasi dann seinen Lauf genommen.
Okay. Ja, krass. Natürlich immer, das ist so Grand Prix, hört man auch oft raus, dass man damit mal irgendwann angefangen hat. Ja, mega, dass du da so unterwegs bist. Und du bist hauptsächlich in iRacing unterwegs im Moment, oder?
Ja, wir haben damals mit Assetto Corsa angefangen. Da ist natürlich die Plattform jetzt nicht mehr so riesig oder nicht mehr so kompetitiv für uns, dass sich das lohnen würde. Dann haben wir bei Komplizione weitergemacht so ein bisschen, aber auch nur auf diesen ADAC-Ebenen vom Ortsclub. Mhm. Und dann sind wir relativ schnell dann auch zu iRacing gekommen, weil du da einfach viel mehr Möglichkeiten hast und eine viel größere Vielfalt hast und einfach auch die Communities einfach viel größer sind, sodass wir uns quasi auf iRacing noch spezialisiert haben.
Ja, verstehe ich. Ja, da ist dann auch irgendwohin die Competition natürlich am größten. Mein iRacing hat immer noch die meisten Spielerzahlen. Jetzt vom kompetitiven Bereich, meine reinen Spielzahlen sind bei Assetto Corsa immer, glaube ich, immer noch am höchsten. Aber da ist halt nicht dieses Racing im Vordergrund, wie es jetzt bei iRacing der Fall ist. Und ja, und dann bist du zu Smiller eSports irgendwann gekommen oder hast gegründet, hast du gesagt. Als kleine, erstmal kleine Idee oder wird sich das dann weiterentwickeln? Weil Smiller eSports ist ja, ist das im realen Motorsport auch vertreten? Ich weiß,
Da darf ich doch nichts zu sagen. Also eigentlich darf ich dazu noch nichts sagen. Aber ja, ich kann es jetzt auch machen. Wir sind auf dem Auto vom Leon Hauf mit drauf, als Kooperationspartner, Werbepartner.
Ah, okay.
Wir werden zusammen mit der Renngemeinschaft Bergisch Gladbach und dem Leon, der hauptsächlich dieses reale Team dann betreut, das heißt auch Entropy Racing dann, werden wir dann im realen Motorsport an den Start gehen, beziehungsweise sind wir schon an den Start gegangen. Und für mich kann ich jetzt sagen, ich werde Montag meine Ausrüstung abholen gehen und werde mich dann nochmal selbst ins Auto setzen. Das waren meine Ziele, mit denen ich angefangen habe. Und konnte die zum Glück dieses Jahr, so kann ich die dieses Jahr zum Glück verwirklichen.
Geil. Ja, geil. Da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Oder viele von uns, aber es ist mega cool, ja, das zu hören, dass ihr da so, dass jetzt der Schritt irgendwohin auch geht, immer dieses Sim zu Real Racing. Davon träumen ja ganz viele immer. Und das ist dann
Es ist
wirklich,
halt, ja, das ist halt immer die
wirklich
Frage
geil.
von Kosten und von Geld, ne?
Ja,
Und
immer.
wir haben ja alle einigermaßen normales Geld, jetzt nicht viel, nicht wenig, es reicht aber. Aber damit kannst du dir halt Motorsport nicht leisten. Also man kennt ja die Beträge, die man da zahlen muss, gerade in höheren Klassen oder auch in den kleinen NLS-Klassen oder bei der RCN oder keine Ahnung wo. Und das Zweite, was wir halt auf dem Schirm haben, ist, dass wir unseren jungen Fahrern, jetzt zum Beispiel Maximilian Damm oder Taron Schiebel oder sonst irgendwer, der bei uns fährt, die einfach nicht das nötige Geld haben, um da einzusteigen, dass wir denen auch diesen Schritt ermöglichen über unsere Firma und auch über den Leon, dass die auch quasi relativ kostengünstig realen Motorsport betreiben können. Das ist also unser Ziel, dass es quasi nicht nur im Simracing möglich gemacht wird, sondern auch im realen Motorsport, dass die zumindest mal einen kleinen Einblick gewinnen in diese Szene, ist ja eine ganz eigene Welt, und dann auch vielleicht mal das ein oder andere Rennen zu fahren. Und da haben wir auch der Leon ein ganz günstiges Auto aufgebaut, so ein Ford Fiesta, mit dem die dann fahren können. Und dann halten sich die Kosten da auch in Grenzen.
Ja.
So wollen wir auf jeden Fall angreifen, dieses Jahr noch, hoffentlich. Also ich auf jeden Fall. Ob die Jungs dieses Jahr fahren, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke aber mal schon, dass sie mindestens 2 Läufe in der NHTC fahren werden.
Okay, vielleicht diejenigen, die nicht so drin sind, was für eine Serie ist das? Also, wo fahrt ihr und um was, ja, was geht's da? Das ist natürlich irgendwie klar. Aber was sind da für Autos dabei? Wie viele Teilnehmer sind das? Erklär mal das ein bisschen. Das würde mich auch interessieren, weil ich persönlich kenne die
Ja,
jetzt auch nicht. Ich kenne die RCN, aber dann war es irgendwie auch.
das ist so eine kleine gemischte Amateurklasse. Du hast so Oldtimer dabei, bis Jahrgang irgendwas. Dann hast du normale Fahrzeuge dabei. Du hast auch irgendwie ein paar reichere Leute dabei, die einfach aus Spaß im GT4 fahren oder sogar im GT3 da hinkommen und fahren. Das ist alles sehr respektvoll. Ich war jetzt einmal gucken, das war in Hockenheim vor 2 Wochen, um das mal anzusehen, wie das so abläuft. Hab dann Wochenende verbracht, bin auch mit der Organisation sehr zufrieden gewesen und auch mit dem, wie es da so abläuft. Und da fährst du halt mit Amateurautos. Sag ich, der Leon fährt im RX8, umgebaut natürlich zum Rennwagen, klar. Aber es sind halt alles Autos, die irgendwie bezahlbar sind, und was es da zu gewinnen gibt, habe ich mich ehrlich gesagt nicht beschäftigt, weil ich sehe mich da nicht vorne. Deswegen muss ich nicht wissen, was es da zu gewinnen gibt. Ich will einfach nur mitfahren.
Ja.
Es ist halt eine kleinere Serie gefahren wird, also in Oschersleben ein paar Mal, in Hockenheim, und ich meine, eins wäre auf dem Nürburgring, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Das sind halt die 2 Strecken. Das ist halt sehr kostengünstig. Wir haben damals überlegt, als wir angefangen haben, DNRT, das war die niederländische Rennserie, die dann in Shopzolder, Assen, Spa, Zandvoort stattfindet. Da haben wir erst überlegt, dann hätten wir aber viel mehr investieren müssen, auch im Hinblick aufs Auto. Also, dass wir das vielleicht mal nächstes Jahr machen, aber das war für uns so die Serie, die eigentlich gut promotet wird, die wird gut organisiert, und so, dass wir halt daran teilgenommen haben oder teilnehmen werden.
Ja, es klingt ja super. Ich finde auch diesen Schritt zu gehen. Ich meine, es gibt ja auch Bemühungen mittlerweile, dass man Motorsport, den realen Motorsport, günstiger zur Verfügung stellt. Ne? Wird halt extrem wichtig, weil wenn der Kartsport allein schon irgendwie 100.000 kostet, das wird halt schwierig. Ja? Dann sind diejenigen, können da Motorsport machen, die wirklich sehr viel Geld haben und die Talente, sag ich mal, die einfach vielleicht nicht das Glück haben, in einer reichen Familie geboren zu sein, wird's, ja, für die wird es halt schwierig oder unmöglich dann. Und ich sag mal, das ist natürlich auch der Weg vom Simracing wird immer relevanter auch. Da muss natürlich einer von den Besten sein, aber dass dann auch solche Wege dann einfach gibt, da irgendwie einzusteigen oder halt einfach auch Spaß mitzumachen, ja. Das ist auch ganz klar. So ein günstiges Auto, was ich 5.000 Euro, baust ein bisschen um. Vielleicht hast du noch die handwerklichen Fähigkeiten, um es selber zu machen und dann geht's auf. Sag ich mal.
Ja, du hast vollkommen recht. Also ich habe viele Talente gesehen, aber Talent da rein reicht einfach nicht. Du brauchst das nötige Kleingeld. Und selbst wenn du, ich kenne Fahrer, die hantieren da mit 30.000 im Jahr, selbst die kommen ja nicht weiter. Das ist ja der
Ja.
Punkt. Du mit 30.000 reißt du eigentlich nichts, mit 100.000 im Kartsport reißt du auch nichts eigentlich. Also klar, du baust dir einen Namen auf oder vielleicht eine Marke drumherum, dann geht's vielleicht. Das machen aber die wenigsten. Also ich glaube, also wenn man richtig in den bezahlten Sport will oder zumindest in die Klassen, wo wir alle von träumen, GT4, GT3, irgendwas, steckst du Minimum, also wenn ich das so richtig im Kopf habe, 500.000 mal rein, bis du halt da angekommen bist. Und dann kommen da nochmal die ganzen Sachen bei, wie Testtage, die du bezahlen musst, Einsätze, die du bezahlen musst. Es geht halt auch, ich kenne auch Fahrer, die fahren mittlerweile in der Formel 3, die haben auch Ausschreibungen gewonnen und klar, die haben es durchgesetzt, aber weil die einfach auch von Haus aus das Geld haben, um Testtage zu kaufen, was die anderen halt nicht haben. Also es geht im Motorsport, geht's leider nur übers Geld. Das ist leider, ist wirklich so. Das ist schade, dass es so ist, aber es ist auch, also in Niederlanden ist das ein bisschen anders, glaube ich, in nordischen Ländern auch, aber gerade Deutschland, also das Land an sich oder die tun halt sehr wenig für den Motorsport. Das sieht man an den Strecken, die nicht modernisiert werden, an den wenigen Invest von den Bundesländern, dass die halt Motorsport ist bei denen ganz außen vor. Das ist also ganz, also das heißt schlimm, aber man kann es ja kostengünstig gestalten, aber das interessiert einfach niemanden, was mit Motorsport ist, sodass man dann quasi wieder auf diese Geldschiene rutscht, um dann am Ende durchs Geld nach vorne zu kommen. Das ist traurig, dass es so ist. Aber ich, nochmal, das ist nicht despektierlich gemeint, die Jungs, die da vorne stehen, stehen zu Recht da vorne, auch wenn sie da vorher viel Geld für bezahlt haben, weil am Ende musst du halt trotzdem fahren können.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Naja, aber so ist es. Deswegen gibt es ja auch Simracing, dass man da immer relativ kostengünstig irgendwie Motorsport betreiben kann. Ja, und da würde ich jetzt umschwenken mal vielleicht zu Smiller eSports. Du hast gesagt, ihr habt das gegründet. Seit wann gibt es das Team eigentlich?
Also die Idee ist 2022 entstanden. Oh, die näheren Planungen haben dann 2023 angefangen. Die Firmenanmeldung war dann auch im ich glaub, Mai 2023. Also uns gibt es jetzt offiziell genau 2 Jahre.
Okay.
Wir hatten so einen Grundplan, den wir uns vorher zurechtgelegt haben. Den habe ich allein entwickelt, klar mit ein bisschen Hilfe. Haben wir uns zurechtgelegt, was wir wie wo fahren wollen, wie wir uns quasi vermarkten wollen, wie wir uns ein bisschen bekannt machen wollen. Das hat auch eigentlich gut funktioniert. Mhm. Und dann kamen halt so entscheidende Faktoren zum Team hinzu, die man halt nicht kalkulieren kann. Einer der Faktoren, der meiner Meinung nach der größte ist, ist der Leon Haarhoff, der wirklich viel im Hintergrund macht, weil alleine könnte ich das einfach auch nicht machen. Der kümmert sich um alles, was drumherum anfällt, Trainingsserver, Fahrercoaching, hat Ideen zu neuen Rennserien, sagt, da müsst ihr drauf achten oder hier müsst ihr mal gucken. Ohne den Leon, auch Riesendanke nochmal, wäre das Ganze auch nicht möglich. Das ist einer von den Säulen, die halt dabei waren. René Luig war am Anfang mit dabei, ist jetzt ein bisschen weniger dabei aufgrund von Arbeit. Mhm. Aber der hat auch relativ viel am Anfang mitgemacht und geplant und überlegt. Das waren halt schon so die Säulen des Teams, die bestehen nicht nur aus mir, sondern da gehören noch ganz, ganz viele weitere Personen zu. Auch unter anderem muss man auch sagen, so ehrlich müssen wir halt sein, da gehört halt auch der Sponsor zu. Mit dem Geld von ihm können wir natürlich viel mehr machen als andere Teams. Wir können es auch ganz anders aufstellen. Mhm. Und das ist halt für uns dann in dem Sinne ein bisschen einfacher, auch Serien mitzufahren, die vielleicht was teurer sind. Klar, wir rechnen halt auch halt immer alles durch. Aber uns tut es halt dann nicht so weh, als wenn ein kleines Team, was ein Budget von 500 Euro hat, bei der DNS dann 475 bezahlen muss. Das ist halt... Das Team, wie gesagt, also gibt es jetzt 2 Jahre. Wir hatten einen klaren Fahrplan, der ist bis jetzt aufgegangen. Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so weitergeht.
Ja. Aber ihr seid mit dem Ziel, also erstmal noch die Frage, hast du noch einen Beruf oder machst du das? Sagst du, ist es bei dir, zumindest E-Sports ist.
Nee, ich bin Landesbeamter. Was ganz Langweiliges.
Ah,
okay. Ich war immer der Meinung, dass du halt eine Firma nicht gründen kannst, wenn du von dem Geld halt abhängig bist. Weil dann machst du es nicht vernünftig, du kannst dir keine Zeit lassen, musst halt viel zu viel überlegen und brauchst halt am Ende des Monats ja auch Geld, um zu leben. Mir war es halt erst wichtig, dass erst der sichere Job kommt, bin ich. Also ich kann nie im Leben wieder entlassen werden. Mein Geld kommt jeden Monat vom Staat. Das war die sichere Säule und dann konnte ich mich auch in Ruhe auf die Firma halt einlassen, um das vernünftig zu planen. Ich hatte keine Eile dabei. Ich habe mir auch bei der Firmenplanung knapp ein Jahr Zeit gelassen, habe auch viele, Experten, aber Steuerberater zur Seite geholt, die mir halt geholfen haben, die Sachen zu machen oder Notare oder sonst irgendwas. Deswegen, das ist eine ganz entspannte Ausgangslage für uns.
Ja. Also auch kein Druck dahinter, ne? Also nicht so ein, klar
Nee,
ist
das.
Druck, aber nicht so, als wenn du sagst, oh, ich muss jetzt Gas geben, sonst mit Brot schaut schwierig aus. Das ist
Nee,
ziemlich vernünftig, ne?
das war das, genau, also das war das Hauptziel, dass also ich halt nicht abhängig von der Firma bin. Das Geld, wir sind eine gemeinnützige UG, die wird jetzt wahrscheinlich im kommenden 2, 3 Monaten zur GmbH, weil wir dann doch schon was mehr umgesetzt haben oder mehr an Invest haben an Material. Wir lassen das Geld immer in der Firma. Ich gönne mir daraus ganz, ganz wenig. Also wenn ich habe mir irgendwann mal ausgerechnet, ich habe mir eine Grafikkarte über die Firma bestellt, weil ich die auf eine neue brauchte für einen Firmenrechner. Wenn ich das auf die Stunden umrechne, habe ich, glaube ich, in der Stunde 21 Cent verdient. Und das Geld bleibt in der Firma, es wird dazu verwendet, die Fahrer zu fördern, es wird dafür verwendet, Serien zu bezahlen. Wir haben da so ein Konstrukt aus Vollvertragsfahrern, die kriegen also jeglichen Content bezahlt, alle Sachen, kriegen alles bezahlt, was sie halt brauchen, auch die Autos, alles Strecken, iRacing-Gebühr, Training, egal was. Dann gibt es halt diese Halbprofis, die bei uns fahren oder Halbvertragsfahrer, die kriegen halt immer so, sag ich mal, 30% erstattet von dem, was sie die Serien halt kosten würde. Und tatsächlich haben wir auch jetzt die ersten Pay-Driver, die halt quasi bei uns bezahlen, damit sie Teil des Teams sein können und kriegen dafür für einen guten Preis, kriegen sie halt Coaching im Monat, sie kriegen Lackierungen, sie kriegen Serienteilnahmen in kleineren Serien, sodass wir denen halt auch ermöglichen können, über das Bezahlen quasi bei uns mitzumachen. Am Anfang habe ich mich mit der Idee sehr schwer getan, weil ich niemandem das Geld aus der Tasche ziehen wollte. Wir haben es dann teilweise auch für ein paar Fahrer umsonst gemacht. Das ist aber trotzdem so ein zeitlicher Aufwand, weil auch die anderen Jungs nichts anderes machen können, dass wir uns dann dazu entschieden haben, dafür halt Geld zu nehmen. Muss nicht jeder gut finden. Am Ende, ja, ganz ehrlich, am Ende ist es mir auch egal, ob es jemand gut findet oder nicht. Aber das sind halt diese drei Modalitäten, die es bei uns in der Firma an Fahrern gibt.
Ja, aber dieses Paydrive ist ja sehr interessant, muss ich sagen. Das habe ich noch nicht gehört. Aber ihr ist ja nicht so, dass ihr sagt, du zahlst das Geld, um bei uns zu fahren, fertig. Sondern ihr gebt ihm ja auch Trainingszeit und so weiter und so fort. Das ist ja nicht so, dass das. Und Coaching habe ich ja rausgehört auch, wo du ja bei Setup-Herstellern auch gutes Geld dafür zahlst, sage ich mal, um da sowas zu bekommen. Oder hab ich richtig
Ja, bei
verstanden?
uns, ne, hast du richtig verstanden. Also bei uns ist
Ja.
das, die kriegen auch natürlich auch ein Setup, teilweise gekauft, teilweise machen Jungs das selber. Die kriegen auf alles an die Hand, um schnell zu fahren. Oder um auf jeden Fall das richtige Werkzeug zu haben, um schnell zu fahren. Wie sich dann so ein Fahrer entwickelt, kann man nicht sagen. Wir hatten mal einen wir hatten mal einen, der quasi dafür bezahlt hat, oder halt, dem wir halt nichts gezahlt haben, der aber so eine starke Leistung abgerufen hat, dass wir dann nach 5 Rennen gesagt haben, nö, du fährst auf jeden Fall direkt bei uns. Das haben wir auch bei dem Julien Chastanet gemacht, französischer Kartfahrer, der war auch Kart-Weltmeister bei der, ich glaube, wie heißt die, Yama Series in Frankreich. Und das war auch einer, der am Anfang halt dafür bezahlt hat oder halt nichts dafür bekommen hat. Und dann hast du ja da irgendwann ich glaube, bei euch war das sogar im Regen, SR10 hatte der alle mit dem BMW weggedübelt. Der ist 6 Sekunden schneller pro Runde gefahren. Und am selben Abend habe ich dem noch per E-Mail einen Vertrag geschickt und der hat mir am selben Abend auch noch alles zurückgeschickt. Da gibt es halt auch solche Geschichten, weil muss halt schnell sein, ne? Weil im Moment wächst die Szene, die Fahrer werden mehr, die guten Fahrer werden weniger und wir wollen halt immer vorne mit dabei sein und suchen halt dann noch dementsprechend oder casten dann Fahrer über verschiedene Rennserien.
Was sind für euch Kriterien? Weil ihr seid, ich würde jetzt schon als professionelles Team auf jeden Fall bezeichnen, dem, was ich gehört habe. Ich meine, ihr bezahlt Fahrer, ihr habt dieses Paydriver-System, ihr wollt in den Ligen vorne mit dabei sein, also die NLS seid ihr mit dabei, und so weiter und so fort. Zu den geplanten Serien, vielleicht kommen wir noch. Aber was sind so für euch Kriterien, wo ihr sagt, okay, diesen Fahrer will ich, nehme ich unter Vertrag? Also ich mische mir den Gedanken, gibt es irgendwie, sagst du, oh, das und das i-Rating sollte er irgendwie haben? Oder wie schaut ihr euch das an? Schaut ihr euch dann Rennen von ihm an? Oder wie läuft sowas zum Beispiel ab?
Also wir sehen die Fahrer in verschiedenen kleineren Serien, wo ich dann sage, der könnte was sein oder ist vielleicht was. Wir machen es im i-Rating überhaupt nicht abhängig, weil das ist für mich, ich fahre überhaupt keine Officials, ich bin jetzt nicht der Allerschnellste, aber ich fahre keine, ich habe da gar keinen Bock drauf, deswegen habe ich auch ein niedriges i-Rating. Davon kann man es einfach eigentlich nicht abhängig machen. Bei uns ist das A und O, was einen Fahrer ausmacht, ist das Teamgefüge nicht zu sprengen. Der muss sich oder sollte sich möglichst mit allen Leuten bei uns im Discord verstehen. Der sollte gut ins Team passen, der sollte einen Trainingswillen zeigen. Wir hatten auch Fahrer, die sag ich mal, vom Rennen 20 Runden trainiert haben und die waren auch sackschnell. Aber das war es halt dann auch. So, da habe ich lieber einen Fahrer, der 400 Runden trainiert, eine halbe Sekunde Off-Pace ist und dann ein ganz schönes oder ein ganz sauberes Rennen fährt.
Ja.
Bei uns ist wirklich das sehr wichtig, dass er ins Team passt. Also wir hatten auch einen super schnellen Fahrer, der auch nicht, der war wirklich Granate, der war richtig flott unterwegs. Der hat aber einfach nicht ins Team gepasst. Mit dem wollte
Ja.
keiner fahren. Und das kannst du halt, also bei uns das Wichtigste ist halt das Teamgefüge. Und dann halt, wie gesagt, die Trainingsbeteiligung ist das eine Thema und dann ist das Verhalten auch ein Thema. Also ich brauche keine Fahrer, die irgendwie rumschreien oder aggressiv sind oder irgendwie sich im Discord blöd verhalten oder sich daneben benehmen, wenn sie streamen. Da haben wir auch schon verschiedene Sachen mitgehabt, aber es ist einfach ein freundliches Aufzutreten und ganz wichtig ist auch, dass niemals die wichtigen Sachen in den Hintergrund geraten. Freizeit, Schule, Eltern, Familie. Das Sim-Racing soll immer irgendwo danach kommen, klar, professionell betrieben, aber es soll immer irgendwo danach kommen. Wir haben auch Fahrer, die sitzen den ganzen Tag vom PC an fahren, den habe ich dann irgendwann auch mal gesagt, nee, geh mal raus an die frische Luft, du bist 18, geh da abends ein Bier trinken irgendwo, geh mit deinen Freunden feiern, da fährst du halt mal ein Rennen weniger. Aber uns ist es ganz wichtig, dass die Jungs auch vom Sim, außerhalb des Sim-Racings ein Leben haben. Das ist also nochmal ein ganz wichtiges Ding für uns.
Ja, finde ich auch sehr wichtig, einfach auch aus dem Aspekt daraus gesehen, dass wenn man zu viel Zeit reinsteckt, man irgendwann keinen Bock mehr hat. Also dass es zu sehr vielleicht, ja, Richtung Arbeit würde ich jetzt nicht sagen, aber auch in die Richtung geht. Ne? Man macht sein Hobby zum Beruf, kann auch nach hinten losgehen. Und so sehe ich das halt auch, wenn man zu viel Zeit reinsteckt, irgendwann hängt es einem oben raus und dann muss man einfach wieder eine Pause machen. Es kann natürlich auch passieren, dass Leute dann sich komplett verabschieden und das will man als Team natürlich überhaupt nicht haben. Also finde ich auf jeden Fall sehr lobenswert, die ganze Geschichte. Aber ja, i-Rating ist immer so eine schwierige Sache. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Vor allem habe ich auch schon einmal einen kennenlernen müssen. Also kennenlernen jetzt war auf der Strecke, da hatte ich noch 3K i-Rating und dann hatte ich halt im Regen ein bisschen Probleme mit meinem GTP und er hat mich dann weggezimmert, also absichtlich abgeräumt. Ne? War ein Team, das man auf jeden Fall kennt. Und da dachte ich mir, boah, Alter, nee, da kannst du noch so gut sein, aber wenn du halt so ein Verhalten an den Tag legst, dann bist du halt einfach raus. Und das gilt übrigens für alle, vielleicht auch für die jüngeren Zuhörer, das gilt auch später im Leben so. Das ist auch in der Arbeitswelt so. Wenn du ein bisschen weniger kannst als der andere, aber besser ins Team passt, dann wirst du trotzdem genommen werden. Es ist viel wichtiger, dass du in die Gruppe, in diese Teamdynamik reinpasst, als wenn du jetzt die besten Leistungen von allen bringst. Und noch ganz wichtig, ich habe mein i-Rating, ich habe die 4K jetzt geknackt, Gott sei Dank, weil das einfach ein Ziel war für mich. Das habe ich nicht bekommen, weil ich jetzt unglaublich schnell bin oder viel schneller bin als alle anderen, sondern die Konstanz, die mir halt da finde ich auch unglaublich wichtig ist, dass man da konstant seine Runden fahren kann und nicht eine Runde, diese typischen Qualifier, die können eine Runde alles rausholen aus dem Auto, sind dann eine halbe Sekunde schneller als ich und im Rennen muss ich dann mich da vorbeikämpfen oder fahre einfach vorbei.
Na, die Hotlapper.
Genau, die Hotlapper.
Kennt man.
Ja.
Ja, du hast Fahrer mit 10K-I-Rating, die halt sich arrogant auf der Strecke benehmen und einfach schlecht fahren oder böse aggressiv fahren. Du hast auch welche mit 1K-I-Rating, die sich bemühen, da fair zu fahren und keinen abräumen. Ich finde, I-Rating ist ein ganz schwieriges Thema. Ich setze den Jungs auch keine Vorgaben. Wir haben mittlerweile zwei Fahrer auf die Officials angesetzt, den Ansgar und den Felix, die wirklich nur jetzt ab, glaube ich, September nur noch Officials fahren. Klar, die müssen ein höheres I-Rating haben, damit wir halt in diese Top-Splits halt reinkommen. Jetzt rollt hier gerade ein Traktor lang, ist auch gut.
Ich höre nichts.
Ja, ist gut. Jetzt hörst du es aber auf jeden Fall.
Ja,
Ja,
nicht schlimm.
dann haben wir auf jeden Fall diese Fahrer, die halt die Officials dann fahren. Da ist ein I-Rating natürlich zwingend notwendig. Boah, ist das laut, ey. Hätte mir eine bessere Location suchen sollen, aber draußen ist halt immer noch am entspanntesten.
Das stimmt, ja.
In jedem Fall, ja, wo war ich jetzt? Die fahren die Officials, da ist I-Rating natürlich wichtig. Bei den anderen Fahrern, ja, die können viel haben, die können wenig haben. Mir ist das relativ gleich. Wenn sie viel haben oder viel fahren wollen, können sie das machen. Wenn einer sagt, ich fahre keine Officials und trainiere vor jedem Rennen 200 Runden, ist mir das auch egal. Es gibt da keine konkreten Zielvorgaben. Also manche Teams machen es, glaube ich, so. Was wir quasi auch als Zielvorgabe haben, ist halt die Mindestrundenanzahl pro Rennen, die man halt vorher gefahren sein muss bei uns, weil sonst lassen wir die einfach nicht starten. Da haben wir zu viele schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil ja, letzte Rennen super gelaufen mit 20 Runden, bin der Dritter geworden. Nächste Rennen wieder genauso wenig trainiert, drei Mann abgeschossen. So, dann kann er halt nicht fahren. Da muss man halt mal ganz ehrlich sein und sagen, fahr halt mal 200 Runden. Jetzt nicht auf dem Nürburgring 200 Runden oder auf der Nordschleife, aber manche Spa oder Monster oder keine Ahnung was. Und dann startet es halt auch. Also für uns ist das auf jeden Fall wichtiger, dass die Leute Spaß an der ganzen Sache haben und mit Ernsthaftigkeit da rangehen. Wir haben auch Leon Weigel zum Beispiel, der NLS richtig große triumphiert hat letzte Saison. Das war ein Kandidat, der war eigentlich auf dem absteigenden Ast bei uns. Der hat wenig Leistung gebracht, der hat wenig trainiert, der schien mir immer so ein bisschen lustlos. Dann haben wir den aus Spaß irgendwann mal auf den Trainingsserver vom Clio gesetzt und fuhr die annähernd die Zeiten vom Leon H. auf, bis auf eine Sekunde auf zwei Abstand. Und dann hat er halt so angefangen, hat er DNS-Einsätze bekommen von uns. Das war für uns auch überraschend, dass der überhaupt so schnell war. Und in der DNS haben wir, glaube ich, drei zweite Plätze geholt und einen dritten. Und im letzten Lauf, wir konnten noch nicht mehr Meister werden vor Scherer. Also war theoretisch noch möglich, aber nicht mehr praktisch. Wir sind abgeräumt worden in der ersten Kurve und dann fährt dieser Leanne einfach vom letzten Platz auf Platz 3 mit einem kaputten Auto. Und nach dem Rennen war er trotzdem todesenttäuscht, weil wir hätten, also weil Scherer so viele Probleme hatten, das Ding auch gewinnen können. Aber da sieht man mal, was der sich entwickelt hat und was der sich für eigene Ziele setzt und wie der das anspornt. Das ist halt teilweise echt krank zu sehen, das, was die Leute halt machen, um halt vorne mitfahren zu können. Das ist schon, also hat die Leistung vom Leon, ja klar, vom Leon auch und von den anderen Jungs natürlich auch, also die haben mich extrem beeindruckt letztes Jahr oder dieses Jahr in der Saison.
Ja, aber wie ist das jetzt? Also, ihr iRating ist für euch kein Thema, sag ich mal. Wie macht ihr das dann sonst? Scoutet ihr dann Leute und sagt, also da in die Richtung hast du es ja schon vorher ein bisschen gerichtet. Das scoutet ihr dann die Leute oder also schaut ihr auch mal in privaten Serien und sagt, oh, den könnte man nehmen oder klar, es gibt die Paydraft, das ist klar, die kommen zu euch und sagen, jo, ich will bei euch mitfahren, so und so. Aber wie ist es, wenn ihr sagt, oh, okay, wie findet ihr Leute und wie viele seid ihr denn überhaupt auch?
Feste Fahrer sind wir so 6 Stück, die Verträge haben. Dann kommen noch mal so um die 8 Fahrer dazu, die diese Halbverträge haben. Und dann wird der Rest halt aufgefüllt. Also wir müssten so, ist immer so ein bisschen schwankend. Also zwischen 13 und 20 Fahrern sind wir auf jeden Fall mittlerweile, die wir einsetzen können. Dazu zählen dann auch teilweise reale Piloten, die wir bei uns im Team stehen haben. Also Tobias Vasquez von Karl Krämer. Karl Krämer, doch, Karl Krämer, der fährt die Cup 2. Dann haben wir Joshua Hislop, der bei Sorg fährt, in der Cayman Trophy heißt das. Und dann haben wir Niklas Walter noch, der ein Realfahrer ist. Der ist letztes Jahr in den S gefahren. Dieses hätte, glaube ich, noch kein Rennen gehabt. Das sind dann so 3 Realfahrer. Die brauchen wir halt auch für die DLS, damit die halt mit halt die, du musst ja die Reallizenz vorweisen.
Genau, ja.
Deswegen fahren die auch bei uns. Genau, Josh hat keinen Einsatz gehabt, der hatte technische Probleme und Tobi ist einer von meinen besten Freunden. Das war für mich von Anfang an klar. Das hat sich auch bei Simracing entwickelt, diese Freundschaft von uns. Aber für mich war es immer klar, wenn einer fährt, dann Tobi. Und da muss man auch sagen, es war auch klar, teilweise wir hatten sehr schnelle Simracer und halt etwas langsamere Realfahrer. Aber in der SP9 hätten wir auch da hätten wir schon super schnellen Realfahrer haben müssen. Wir sind da just for fun mitgefahren, wir hatten da Spaß dran. Unser bester Platz war ein 10. Ja, und dann gibt's halt diese kleineren Klassen noch. Und wir bauen die Fahrer oder die Teams werden, die Fahrer werden von unten nach oben aufgebaut. Bei uns kommst du nicht an und sagst, ja, ich will aber nur GT3, da GT4 fahren. Du bist halt bei uns falsch. Du fängst halt mit einem kleinen Auto an. Also im Idealfall Clio, M2 oder TCR. Da bringst du dann deine Leistungen und dann steigst du halt nach und nach auf. Oder du sagst halt, hier ist für mich Schluss. Max Damm sagte, maximal GT4, das ist für mich Schluss. Und jetzt zum Scouting. Ja, wir gucken uns andere Serien an. Ich gucke mir auch ganz viele Serien an, so Nachwuchs-DMSJ-Serien, wo halt Privatiers mitfahren ohne Team und schreibe die dann auch gezielt an. Das sind halt auch so Sachen. Also wir gucken schon, also gucken jetzt nicht jede kleine Feierabendliga durch, das ist einfach zu viel Aufwand. Wenn ich abends Zeit habe, gucke ich schon mal die iRacing Officials. Da sehe ich ja auch gute Fahrer dabei, die man mal anschreiben kann. Wir machen es einfach spontan. Das meiste kommt halt über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Einfach so. Der Taron hat Beispiel einen Freund und sagt, hier, der will auch Simracing fahren. Er sagt, hier hatten wir jetzt das Beispiel, einen aus Schottland, einen Kartfahrer. Und der ist bei uns gefahren, zweite Rennen, richtig gut performt. So, der fährt jetzt auch bei uns. Das war halt kein Scouting, das war einfach über Hörensagen, ich fahre da und da, willst du nicht auch mal? Und so haben wir halt relativ viele Fahrer bekommen. Beim Taron war es ein viel größerer Zufall, den habe ich irgendwie, wo ich ein Modellauto kaufen gehen in Aachen in der Innenstadt und sagt ein Kumpel, warum, also der Verkäufer, warum brauchst du genau das? Dann habe ich mir das so erklärt. Dann sagt er, ja, ich habe auch einen Kumpel, der fährt auch Simracing zu Hause auf seinem Ding. Sag ich, schreib den mal, der soll mich mal anschreiben. Gucken wir mal. Und Taron ist mittlerweile einer der festen Bestandteile des Teams. Also der ist Meister geworden bei der Clubsport-Serie vom ADAC. Der hat in der SRC bei euch sehr gut mitgefahren. Mhm. Das sind halt auch so Zufälle einfach gewesen. Sowas kannst du nicht planen. Leon, den habe ich durch Zufälle kennengelernt. Oder René Luig oder Niklas oder Tobi. Das sind eigentlich alles Zufallsfunde. Das ist einfach, das ist so gekommen. Oder über die Renngemeinschaft Bergisch Gladbach. Da waren dann auch zwei, die gesagt haben, ich will auch mal Simracing fahren. Ja, fahr doch mal. Max Damm gewinnt auch irgendeine Serie. Wird Nachwuchsmeister in Deutschland. Das war einfach, ich kannte den bis, der hat angefangen im Simracing. Wir sind jetzt im neuen Jahr, aber davor das Jahr im Januar, Februar irgendwann und wird im gleichen Jahr wird der DMSJ-Sieger. Tommy Liklama ist bei uns gefahren, der fährt mittlerweile bei Kala. Auf jeden Fall, der war auch quasi von 0 auf 100 ist, wir haben den gesehen, wir haben gesagt, fahr doch mal bei uns. So, und der ist halt gestartet und wird dann direkt deutscher Nachwuchsmeister bei der DMSJ. Und Max auch. Bei der DMSJ haben wir eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mhm. Wir haben sogar, ich meine, wir hätten jedes Rennen bis auf eins gewonnen, sogar doppelt. Das waren einfach zwei Zufallsfahrer. Luc Dahmer kannte man natürlich, aber das war mit Max, da war nie im Leben mit zu rechnen, dass der 3 Monate iRacing fährt, entwickelt sich so gut und gewinnt das Ding. Also das, wie gesagt, das vieles im Leben und auch hier beim Simracing entsteht durch Zufälle. Und da bin ich auch, glaube ich, ganz froh, dass es diese Zufälle gibt. Dass man nicht so stur irgendwie wie beim Fußball zum Beispiel so ein Scouting-System hat, wo man sich dann 38 Millionen Spiele angucken muss, um dann den einen rauszupicken. Also ich bin froh, dass es so läuft, wie es jetzt bei uns läuft.
Ja, das sind die Geschichten, die das Leben schreibt, ne? Also schon Wahnsinn, wie man die Leute dann bekommt. Ja, mehr cool, dass ihr da so engagiert seid auch und es doch auch so locker nimmt. Das ganze Thema, aber es soll halt einfach auch Spaß machen. Bei allem Ernst, den ihr auch verfolgt mit Sicherheit. Und ja, da bin ich auch mal interessiert, was. Also das Miller E-Sports entwickelt sich ja auch gerade, so wie ich das auch raushöre. Ihr habt starke Fahrer dabei. Was sind so eure Ziele? Wo wollt ihr unbedingt mitfahren? Klar, die NLS seid ihr dabei. Aber wo sagt ihr, wo seht ihr euch? Wo wollt ihr hin?
Also ich fahre nicht damit, um Letzter zu werden. Wir fahren damit, um zu gewinnen am Ende. Wir fahren damit, um uns gut zu präsentieren, um den Sponsor gut zu präsentieren. Und auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen großspurig klingen mag, würde ich gerne tatsächlich die DNS gewinnen. Ich fahre da nicht mit, um Fünfter zu werden. Also wir sind jetzt Fünfter geworden insgesamt. Das war ein mega geiles Ergebnis. Aber am Ende zählt halt der Erfolg, ne? Und wir wollen halt schon grundsätzlich vorne mitfahren. Ja. Das ist unser großes Ziel. Die nächsten Ziele ist die DNSCC, die wir als Vorbereitung nehmen. Für die richtige DNS im Winter wieder. Natürlich eure Serie, die wir auch mitnehmen. Mit 4 Autos, glaube ich, haben wir eben angekündigt. Das ist ein großes Ziel. Die ADAC-Serien wissen wir nicht, ob wir fahren wollen. Aus verschiedenen Gründen. Da wurde jetzt im Hintergrund ein bisschen diskutiert, aber ob wir das jetzt am Ende wirklich fahren wollen, wissen wir halt nicht. Und das nächste große Ziel ist halt die IVRA. Das ist halt so für uns eins der Ziele, die wir mitfahren wollen, die wir auch verfolgen, dass wir da quasi auch gut bei der Musik mit dabei sind und auch nicht so weit hinten sind. Mhm. Das sind halt so Sachen, wo wir halt echt gucken müssen, dass wir dranbleiben und dass wir halt da unsere Leistung auch immer konstant abrufen. DNLS, ja gut. Wie gesagt, Klassensieg ist dann mein Ziel. Gesamtsieg ist halt ja schwierig, ne? Also da musst du halt schon eine Klasse komplett dominieren. GT4 oder also SP10 Cup oder halt die GT3-Klasse. Jetzt im Clio war es halt einfacher möglich, weil ja die TCR-Klasse weggefallen ist und die Clio-Klasse ist aufgestockt worden, sodass auch die Clio-Fahrer die vollen Punkte bekommen haben, was ich auch richtig finde. Da hatten wir natürlich extrem Glück bei der Berechnung, dass wir am Ende Fünfter geworden sind. Ich glaube, weiß nicht, wer da alles hinter uns war, wenn ihr das durchliest. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet und sehe dann AMG hinter uns und habe gedacht, ja gut, geil. Das ist mir da E-Sports vor AMG, da habe ich mir direkt ein Foto von gemacht.
Ja, glaube ich.
Das all meinen Freunden geschickt, weil ich gedacht habe, das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist ein Werksteam oder ein Riesenteam. hinter uns landet und nur vier weitere Teams vor uns waren und von denen zwei Scherer-Teams waren, da kann man halt schon sagen, also die DNS kann man sich oft auf die Fahne schreiben, das ist eine der besten Rennserien der Welt oder weltweit oder einer der prestigeträchtigsten und da fünfter overall zu werden und zweiter in der Klasse, das war also bisher unser größter Erfolg und wir wollen halt weiter angreifen in den größeren Serien. Ich glaube, kommt DSLC Sprint, kommt vielleicht noch DSLC Endurance. Das ist ja zuerst abgesagt worden. Dann gab es ja den Austausch mit den Teamchefs in Deutschland, mit dem Gunnar Miesen zusammen, wo man sich dann doch wieder darauf geeinigt hat, irgendwas zusammen zu machen und ein angepasstes Reglement und dass die Teams halt ein bisschen mehr mitbestimmen dürfen. Und da werden wir wahrscheinlich auch Autos stellen, aber nicht mehr so viele wie im letzten Jahr, weil wir dann auch festgestellt haben, dass es den Fahrern und auch uns nicht gerecht wird, wenn wir in vielen Serien halt vertreten sind mit ganz, ganz vielen Autos. Mhm. Das wird einfach zu viel. Wir hatten jetzt ja so viele Events, dass wir teilweise Wochen hatten, wo wir an einem Tag drei verschiedene Serien hatten.
Boah.
Und das wird für jeden zu viel. Also da musst du halt Fahrer tauschen. Einer fährt halt, ist glaube ich bei euch sogar mitgefahren. Ersten Stint, steigt aus. Neuer Server, fährt bei ADAC eine ganz andere Strecke mit, weil wir einfach tauschen mussten und keine Fahrer mehr hatten. Das war also zu viel und dieses Jahr haben wir auch mit unserem Sponsor abgeklärt, dass wir halt weniger Serien fahren und dafür hochwertiger und auch weniger Autos einsetzen und dafür halt auch wieder quasi die Fahrer so ein bisschen entlasten, aber dann auch auf die Reichweiten so ein bisschen achten. Also es hört sich jetzt auch mal fies an gegenüber dem ADAC zum Beispiel, aber wenn ich eine Serie habe, die halt die haben halt 500 Aufrufe meinetwegen pro Rennen und ich sehe, dass eine IFRA-Serie 5000 pro Rennen hat, dann kann ich mir halt 10 ADAC-Rennen sparen.
Ja,
das müssen wir halt auch sehen.
Ja, ich finde, die IFRA-Serie hat sich mittlerweile dazu gemausert, die Serie zu sein, einfach. Weil die Organisation stimmt, es ist einfach diese Profi-Serie also auf dem gleichen Level wie die offizielle IMSA Endurance-Serie. Also es ist echt, echt krass. Und ich schaue mir die Rennen von denen auch sehr, sehr gern nach. Ich hänge hinterher mit der Endurance-Serie leider. Aber grundlegend schaue ich mir die einfach nach, weil das einfach geiles Racing ist und einfach die Top, Top, Top-Leute da mitfahren einfach. Es ist einfach Prestige. Der ADAC, und ich würde auch gern mit dir einfach offen drüber reden, für mich auch ein bisschen verloren hat. Bin ja da auch mitgefahren in der GT3-Serie. Die ist super organisiert, aber irgendwie haben die irgendwas, wo gerade nicht, was sich gerade nicht zieht. Also, ich bin die vorletzte Season mitgefahren und da waren mal 40 Leute. Es war echt geil. Geiles Racing, gute Organisation, guter Stream, wirklich alles top. Und diese Saison habe ich reingeschaut, 25. Mich hat's abgeschreckt wegen dieser Lizenz, die man da braucht, sag ich dir ganz ehrlich, weil ich den Sinn dahinter nicht verstanden habe. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann fahre ich halt nicht mit. Weil die sind ja auch nicht günstig, diese Serien zu fahren und dann nochmal die Lizenz dazu brauchen, die eigentlich nichts bringt. War für mich dann sinnlos. Ist jetzt meine Meinung und ich wollte dann einfach auch da nicht mitfahren. Ja, und da ist halt eine IFRA eine ganz andere Liga. Das muss man einfach so sehen.
Ja, der ADAC muss da ehrlich kommuniziert, auch gegenüber dem ADAC und auch den anderen Veranstaltern, das ist eine Serie geworden. Die ist jetzt nicht schlecht, aber wenn ich jetzt, sag ich mal, DSLC ist genau dasselbe Thema, haben wir auch drüber gesprochen, auch intern und auch, habe ich auch öffentlich schon gesagt, bei verschiedenen Terminen. Es kann nicht sein, dass ich da mitfahre. Ich bin da mitgefahren und ich bin, weiß Gott, nicht Deutschlands bester Simracer. Das ist eine deutsche Meisterschaft, die dieses Prädikat von DMSB bekommen hat. Da gehört so ein Fahrer wie ich, gehört da einfach nicht rein. Und wenn ich da 20. werde, dann hat die Serie einfach einen Stellenwert verloren. Das ist das. Da fahren 5 mit, die top sind. Darum geht's nicht. Mhm. Aber da gehört so ein Fahrer wie ich einfach auch nicht rein. So, wenn ich da schon easy mitfahren kann, nur um dabei zu sein, weil vor 3-4 Jahren war es noch anders. Da war ich mich auch bei so einer Serie, da war ich zu langsam. Und da hat mir die Orga mitgeteilt, du brauchst nicht mitfahren, du bist einfach zu langsam. Da konnten sich nur aussuchen, wer darf mitfahren und wer nicht.
Mhm.
Das ist ein Punkt, der mich halt gestört hat. Die Simracing-Lizenz, ganz klar. Ich kann das verstehen, dass man das professionalisieren will und das Ganze auch mit Lizenzen macht, ist kein Thema. Aber du musst halt was davon haben. Da gehören dann für mich auch Lehrgänge zu oder Trainingsserver, auf denen du dann können unter Beweis stellen musst, wenn du halt diese GT3-Lizenz oder die Simracing-Lizenz haben willst. Nicht nur einfach 10 Euro für eine Plastikkarte. Dann kann ich auch zum Aldi gehen und kauft man da irgendeine Plastikkarte für 10, ist auch gut. Da kann ich mir wenigstens irgendwas von kaufen. Aber das ist halt rausgeworfenes Geld. Zusätzlich, genau wie du schon gesagt hast, Nenngebühren sind im Verhältnis sehr teuer. Ich bezahle jetzt bei Apex Racing, fahren wir gerade mit einer Liga, mit, ich glaube, mit 1, 2, 3, 4, ich weiß gar nicht, wie viele Autos, ich glaube, 8 Stück. Sind wir bei knapp 500 Invest. Das ist mir wesentlich lieber, als wenn ich da bei dem ADAC 500 investiere, weil man muss mal ganz ehrlich sein, das haben wir auch gegenüber dem ADAC konzidiert, es guckt sich einfach keiner an. Was soll ich dem Sponsor da verkaufen? Soll ich ihm sagen, wir fahren in der Serie mit, da habt ihr 150, 200 Aufrufe pro Rennen, von denen wahrscheinlich 100 von den Fahrern sind, dann sagt er, ja, wofür bezahle ich das denn? Man muss halt immer so alles ein bisschen in Relation setzen. Das ist halt das Problem, dass der ADAC einfach zu viel gemacht hat und dann gesplittet hat, und dann war es halt nicht, irgendwann nicht mehr hochwertig genug. Oder sich auf die Community halt nicht mehr verlassen können. Also die haben quasi uns Vorgaben gemacht, die wir einfach nicht mehr erfüllen wollten. A, Preis, B, Fahrzeugklassen. Und ganz ehrlich, also DNLS oder Euroserie ein ganz anderes Thema, dass man die Autos da fahren muss, alles verständlich. Aber es waren halt immer wieder dasselbe. Es war immer GT3, GT4, TCR, irgendwas. Ich habe persönlich diese Rennen, ich habe es mir angeguckt, die haben mich sowas von gelangweilt, dass ich nach einer halben Stunde einfach abgeschaltet habe, da passiert ja auch nichts mehr. Irgendwelche künstlichen Boxenstopps, dass man einen Tank begrenzt oder dass man halt ein Pit-Window einbaut. Ist alles gut und schön, kann man aber Serien machen, wo wirklich High-Class-Fahrer sind, wo man sich halt wirklich überlegen muss, was wie passiert und welche Strategie man halt fährt. Bei einem Rennen, wo bei den Positionen 3, 4 Sekunden Abstand ist, brauche ich kein künstliches Boxenfenster. Das ist vollkommener Blödsinn. Oder immer wieder dieselben Strecken, Spa, Monza, Imola, weiß ich nicht, Nürburgring GP. Es hat jeder so, es hing jedem wirklich zum Hals raus, sich das anzugucken. Wir haben das jetzt kommuniziert, wir sind gespannt, was da kommt. Ob die quasi die Vorschläge und der Teamchefs ernst nehmen oder ob sie es dann quasi auch umsetzen. Ich bin noch mal gespannt. Also, wenn es jetzt Sports gab, fand ich immer sehr interessant. Beim ADAC war auch so eine Endo-Serie. In der Hoffnung, dass du da mal Prototypen reinpackt, mal eine kleine Fahrzeugklasse und irgendwas, was jeder fahren will, dann wäre es auch wieder attraktiv. Aber das andere Thema ist halt Preisgelder. Klar, der ADAC sagt, können wir nicht ausschütten, weil eingetragener Verein geht nicht. So, geht nur über Sponsoren. Ja, aber bitte, warum schafft es der ADAC nicht, Sponsoren zu gewinnen? Wenn ich das schaffe, als Privatmensch, einen Sponsor zu angeln, der da 4, 5-stellig reinsteckt bei uns, dann muss es ein ADAC erst recht schaffen, das zu machen, um dann Preisgeld zu verteilen, weil am Ende stelle ich mir den Pokal, den 29. Pokal auf mein IKEA-Brett und sage, geil, schraub den dreimal im Jahr ab und hab halt einen Pokal da stehen. Das reizt aber niemanden mehr. Und gerade auch das nächste Thema ist halt dieses kompetitive Fahren. Wir haben teilweise, also klar, die vorne, die betteln sich da gut, dahinter kommt aber einfach nichts mehr. Das macht einfach keinen Spaß. Du hast immer dieselben 4, 5 Autos vorne. Es fahren nicht genug gute mit, damit es attraktiv wird. Klar, soll jeder mitfahren können, ist alles in Ordnung. Aber wir müssen halt, gerade bei uns, wir müssen halt echt darauf gucken, dass wir die Fahrer da einsetzen, wo sie noch was lernen können. Und es nützt nichts, jetzt sag ich mal, ist auch wieder nicht böse gemeint, aber in der Serie alles zu gewinnen, DMSJ oder M2 Cup, wo wir, glaube ich, von 30 möglichen Stopp Siegen oder Podestplätzen, haben wir quasi, ich glaube, weiß ich nicht was, 22 geholt. Das kann nicht in Anspruch von der Serie sein, dass sie von einem Team kaputt dominiert wird. Und das ist halt das, was mich halt auch mal gestört hat.
Ja, es muss halt irgendwo eine Kom es muss halt irgendwie kompetitiv sein. Und wenn es das nicht ist, dann wird es schwierig. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Und ja, wie ich schon gesagt habe, auch diese GT3-Feld, was 25 Fahrer höchstens bietet, ist halt auch nicht unbedingt das Schönste, ne? Wenn es nicht alle auf einem Niveau sind, ne? Was ja
Ja,
deshalb dann
das,
der Fall
und dann,
sind.
wir hatten noch dieses BOP-Thema, das hatte ich das letzte Mal auch nochmal. Es kann nicht sein, dass die, es ist wieder sehr speziell, aber dass ein Porsche so schlecht BOP ist oder die anderen, dass wir in Spa auf der Geraden gegen den Mustang keine Chance haben. Wir hätten da fahren können, wie wir wollen. Wir hätten dieses Rennen nie gewinnen können. Das sind halt so Sachen. Da macht es ja keinen Spaß mitzufahren. Wir haben einen gut eingestellten Porsche gehabt in Spa, der auch wirklich gut gelaufen ist für Porsche-Verhältnisse. Und wir werden auf der Geraden einfach vom Mustang geschluckt. Wir hätten fahren können, wie wir wollen. Dann haben wir irgendwann gesagt, eigentlich können wir den Wagen abstellen, wir haben keine Chance. Und dann kommen sie auf die lustige Idee, also auch ist, ich glaube, sie haben es jetzt geändert, aber kommen sie auf die lustige Idee, alle GT3s mit reinzupacken, wo ich mich dann gefragt habe, Jungs, ihr kriegt die BOP schon nicht hin für ein Rennen. mit 5 Autos. Jetzt macht ihr die nächste Serie und packt alle GT3s mit rein. Wie soll die da eine BOP hinkriegen? Da kommt als Antwort dann, oder kommt als Antwort dann ja, da muss man kann auch einmal das Fahrzeug wechseln. Ja, das ist aber nicht der Sinn der Sache. Es soll eine, dann habe ich lieber 3 Rennen, wo die BOP stimmt, anstatt 7 Rennen, wo die PO, also jetzt, sorry für die Wortwahl, aber BOP für den Arsch ist. Und wir einfach nichts davon haben. Und ich hoffe, dass sich das ändert. Und bei der Evra nehmen sie, glaube ich, die offiziellen iRacing-WOPs und die werden noch ein bisschen angepasst. Klar, dass ein Porsche auf manchen Strecken besser ist oder schlechter ist, kann ich mit leben. Das ist ja immer so bei den Autos.
Das ist aber sowohl im realen Motorsport, das ist immer, das kannst du nicht verhindern. Das ist einfach so. Aber
Genau,
wie
aber
weiter weg ist, ist halt die Frage.
ja, aber wie gesagt, das hat mich bei dem Rennen in Spa, habe ich mir angeguckt, habe nach 10 Minuten ausgemacht, habe ich brauche eigentlich gar nicht mehr zu gucken. Der nimmt uns auf der Geraden. Ich glaub, weiß gar nicht, was wir da gefahren sind, die Endgeschwindigkeit. Der 256 oder sowas in die Ecke. Wir haben es auf 250, der fuhr mit 256, 57 an uns vorbei. Da brauche ich nicht mehr mitfahren. Das ist einfach dann, klar, haben die Mustangs gewonnen, klar sind das gute Fahrer, klar hat das Team das Auto richtig gewählt. Das steht nicht in Frage, aber dann ist es halt für uns total uninteressant, solche Serien einfach weiter zu betreiben, weil wenn wir mit dem Porsche keine Chance haben, auf gar keiner Strecke, na gut, da kann ich mir auch abends hier irgendwie Netflix irgendwas reinziehen und gucke mir einen Film an oder gehe abends ein Bierchen trinken mit den Jungs. Da habe ich ja mehr von, als beim ADAC die 89. Serie mitzufahren, wo wir eigentlich im Prinzip keine Chance haben. Ne? Das
Ja,
ist das halt.
da hoffen wir mal, dass da was passiert, finde ich. Weil an sich hat halt der ADAC so große Möglichkeiten in jeglicher Hinsicht, die wir als SRC zum Beispiel niemals bieten können. Ne? Wir haben keine Leute, die World Tour machen ab nächster Season machen 4 Leute und die haben alle einen Job. Ne? Also wir haben auch begrenzte Möglichkeiten, einfach nur das umzusetzen, geben unser Bestes. Aber ein ADAC hat halt Festangestellte dafür, die das machen
Haben die.
können.
Und wir fahren eure Serien 10-mal lieber mit als die vom ADAC. Weil wir genau wissen, der Stream läuft vernünftig, ihr habt vernünftige Moderatoren, die Organisation ist vernünftig, das passt. Klar, ich habe mal vergessen zu überweisen, dann schreibt mir halt der Jack 33 Mal, bitte überweis jetzt endlich. Habe ich ihm auch erklärt, warum ich es nicht gemacht habe oder beziehungsweise warum ich es vergessen habe. Aber es läuft, der Michael Brück, der macht das, der Rjörg, Michael Brück macht einen super Stream, er macht einen super Job. Wir fahren diesen Serien viel, viel lieber und erstmal im ADAC. Das sind auch solche Punkte. Wenn ich für eine ADAC-Serie bezahle, bezahle ich für einen Namen und auch für eine Reichweite in dem Sinne. Wenn aber der Stream mittendrin abbricht und das beim dritten Mal immer noch passiert oder wenn es einfach ausfällt, weil irgendwas anders geplant ist oder keine Ahnung was, dann ist das für mich nicht sinnvoll, da mitzufahren. Ich meine, die Kommentatoren vom ADAC geben auch mir Bestes, insbesondere muss ich da loben, die Laura Luft, die das immer, also für mich sehr, sehr gut macht. Und der Ludwig Degmeier, das sind halt meine Favorites, die halt da kommentieren.
Ja, finde ich auch
Und
sehr, sehr gut.
aber das ist bei euch, bin ich mir sicher, das Ding findet statt, wenn ein Problem gibt, wird es gelöst und dann läuft's. Und ich fahre in dieser Serie 10-mal lieber mit als beim ADAC im Moment.
Ja, das ist schade zu hören, muss man sagen. Aber im Moment, es ist ja, ich denke mal, das ist ein offenes Geheimnis, dass es dieser Trend im Moment so vorhanden ist und dass der ADAC da in der Sim-Racing-Welt einfach auch irgendwo in der Kritik steht.
Wir
Das
haben
ist meine Meinung.
drüber gesprochen, aber es ist die Frage, was wir jetzt draus machen. Ne? Wir haben es denen gesagt, alle zusammen. Dann gibt es halt immer, kann ich jetzt auch sagen, mir ist eigentlich egal, ob mich jemand mag oder nicht mag. Da gibt es halt immer diese typischen Ja-Sager, meistens von, nicht böse, meinen kleineren Teams, die Hauptsache mitfahren wollen. Und ich hatte das angesprochen, dass ich eigentlich gerne in der DSRC, in Sprint, in Endo, gerne Teams dabei hätte, die auch hochklassig fahren, dass man auch mal andere Teams anspricht. Jetzt, Redline, Apex, keine Ahnung was. Irgendwas, was für mich hochwertig ist. Es nützt mir ja nichts gegen XY-Team zu fahren, die 2 Sekunden Off-Pace sind pro Fahrer. Das macht einfach, also, das macht denen keinen Spaß, kann ich mir nicht vorstellen. Und uns macht es halt auch keinen Spaß, wenn sie, also, auch wieder nicht böse gemeint, wenn sie im Weg stehen. Da hat keiner was von. Und man kann diese Serien einfach, also, vom Marketing her, habe ich auch offen kommuniziert beim ADAC, kann man viel besser verkaufen. Du kannst das bei Instagram viel besser vermarkten, du kannst viel geilere Videos machen, gut, der Carsten Gieser macht das schon top, was er da macht mit dem ADAC, auch diese Media Days, das gefällt mir auch alles gut, das ist eine super Idee. Du kannst halt eigentlich noch ein bisschen mehr machen als ADAC. Was wollte ich noch sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, du kannst das Ganze noch viel mehr ausbauen. Und wenn ich dann sehe, was andere Serien, die kleiner sind, schaffen in Social Media und die es halt nicht hinbekommen, es fing, glaube ich, jetzt an bei der Ausschreibung schon. Die wurde gar nicht erst groß gepostet. Die stand halt irgendwann mal irgendwo. Wir haben so durch Zufall gesehen, haben uns angemeldet. Ende der Ausschreibung gucken wir drauf. Es waren 7 Teams angemeldet, von denen 5 von uns war. So, dann habe ich natürlich meinen Teams auch zurückgezogen. Da kam abends nochmal ein Reminder, bitte alle dringend anmelden. In den 3 Monaten dazwischen ist nichts passiert. Kein Posting, keine Bilder, keine Anfragen, nichts. Es ist einfach nichts passiert. Und dann fragt man sich, warum nehmen nur 7 Teams an der deutschen Meisterschaft teil? Das war auch so ein Grund, wo ich zum Gunnar gesagt habe, das kann eigentlich nicht sein. Da hat Gunnar sich auch für entschuldigt. Ich habe gesagt, klar, ganz klar der Fehler vom ADAC oder ganz klar der Fehler von uns. Gunnar macht, glaube ich, auch nur die Ausschreibung für den DMSB. Was die dann quasi posten, ist, glaube ich, nochmal deren Geschichte. Und was ich halt auch mal sehe, zwischen den verschiedenen Verbänden, also ADAC Südbayern, Nordrhein und Mittelrhein, die sind sich einfach nicht grün. So, jeder kocht da so sein eigenes Süppchen, jeder macht sein eigenes Ding, wovon der ADAC Südbayern quasi noch am meisten macht. Aber im Endeffekt sollten die Leute, denen diese Vereine gehören oder denen sie angehören, sollten sich einfach mal abends zum Essen treffen oder auf ein Bier treffen und bequatschen mal ganz entspannt, wie man das alles besser machen kann und als Team machen kann. Das ist, glaube ich, das nicht mehr so aufgeschlüsselt, ADAC Nordrhein-Mittelrhein und halt Südbayern, sondern das heißt, es ist der ADAC, es ist eine ADAC-Serie und dann kümmert man sich halt gemeinsam drum, eine geile Serie auszurichten und nicht die 85. Serie. Und teilweise sind die Ideen, die haben, aber ja auch ganz gut. ADAC RX Cup damals, hat jeder gesagt, was für eine langweilige Serie. Das war das Spannendste, was ich letztes Jahr gesehen habe. Ich meine, auch weil wir es gewonnen haben am Ende, aber es war eines der spannendsten Serien, die ich gesehen habe. Es ist für kurzweilig 10 Minuten Rennen, verschiedene Heats. Genauso wie Apex Racing es jetzt macht, haben wir letzte Woche zum ersten Mal nicht da mitgefahren. Das sind 10 Minuten Rennen, 15 Minuten Rennen. Die besten, ich glaube, 25 Fahrer kommen nochmal in den Top-Rennen. Und das ist kurzweilig. Du hast in 10 Minuten, 15 Minuten, 25 Minuten Feierabend. Das ist bei manchen Serien, wo ich mir denke, Junge, klar, ihr könnt nichts dafür, wenn ihr das abends machen müsst in der Woche. Da muss ich halt gucken, dass die Jungs halt nicht zu sehr belastet, die halt nur unter 18 oder unter 16 sind. Aber dann findet eine ADAC Endurance-Serie statt, abends um 8:30, wo so viele Leute bei haben wollen. Ja, ganz ehrlich, wenn wir alle arbeiten gehen, die Leute gehen zur Schule, die müssen morgens wieder früh raus. Wer setzt sich, man kennt's ja. Man fährt bis 10:30 oder 11 Uhr das Rennen. Dann ist man mit den Jungs im Discord, bespricht noch ein paar Sachen, lacht noch ein paar Mal gut, hast du 10:30. So, das kannst du keinem verkaufen. Das kannst du keinen Eltern verkaufen, dass ihr 14-jähriger Sohn dann bis nachts um 10:30 im Discord hängt. Oder ich auch nicht, wenn ich auf der Arbeit ständig sagen muss, morgen komme ich nicht um 7, sondern kann erst um 8 anfangen. Da muss ich aber wieder eher weg, was bei mir sehr häufig der Fall ist, was zum Glück mein Arbeitgeber auch Verständnis für zeigt und auch mitmacht mittlerweile, nachdem sie verstanden haben, was ich denn da mache. Aber es hat halt auch nicht jeder. So, und dann ist es halt, wie gesagt, also es ist einfach zu viel, zu lang. Also ich finde es einfach, das habe ich auch mal irgendwann gesagt, dass die Serie nehmen, die nehmen einfach zu viel Zeit in Anspruch. Es ist nicht, man setzt sich um 6 Uhr hin und ist um 8 Uhr, 9 Uhr fertig. Man setzt sich um 6 Uhr hin, wenn man alles mit dem freies Training, Qualifikation, Fahrerbriefing, finde ich auch so ein Thema, kannst du machen, musst du nicht. Kannst auch eine Rundmail schreiben, ja, liest sich das durch Feierabend. Beim Briefen hört eh keiner zu. Also die meisten hören nicht zu. Bei uns geht da einer rein, der hört sich das dann an. Alles, was dann anders ist als zu den anderen Briefings, wird auch mal kurz kommuniziert, Feierabend. Warum soll ich mir jetzt, das zieht sich Ewigkeiten. Da sitzt du schon 2,5 Stunden da, bis das Rennen losgeht. Ja, das sind halt so Sachen, auf die wir gerne verzichten können.
Gut, Briefing finde ich immer eine gute Sache bei uns vor allem, um vor allem streckenspezifische Sachen zu klären, nochmal. Oh, und auch für Fragen dann offen zu sein. Aber unsere Briefings dauern 10 Minuten. Muss ich ganz
So,
klar dazu
da
sagen.
seid ihr noch knapp dabei. Ich war schon in den Briefings dabei, die haben, ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde in Anspruch genommen, aber auch wieder, weil diese Kommunikation einfach nicht vernünftig lief von Anfang an. Man liest nicht einmal alles durch und sondern können nur noch spezifische Fragen zum Briefing oder zur Strecke auftauchen. Wenn ich aber von manchen Fahrern höre, oder von manchen Teamchefs höre, wann müssen wir in die Box, müssen wir Reifen wechseln? Ja, lest euch dieses Reglement durch. Das ist alles drin beantwortet. Lest euch die Ausschreibung durch. Die
Ja,
Fragen
gut.
gehören nicht in den Briefing.
Ja, das ist gut, das ist ein anderes Thema da. Da muss ich auch vielleicht, das ist ein gutes Thema für alle Fahrerinnen und Fahrer draußen, wenn ihr eine private Liga mitteilt, und ich erzähle es wirklich auch aus Organisator Sicht. Lest euch das Reglement durch. Es kann wirklich nicht, also es ist ein bisschen so jammern oder ein bisschen meckern. Aber wenn Fragen auftauchen, die grundlegende Reglementsachen sind, die da drin stehen, dann wird das schwierig irgendwie. Weil dann hat man als Organisator das Gefühl, jo, die haben überhaupt keine Ahnung, wie unsere Liga funktioniert. Weil wenn ihr nicht wisst, wann ihr in die Box müsst, wie lange dieser Boxenstopp dauern muss, vielleicht gibt es eine Mindeststandzeit oder ja, wo darf ich überhaupt Gas geben dann? Ja, Leute, es steht alles da. Also wirklich, wenn ihr euch als kleines Team, ich meine, die großen, die meisten, es sind 90-95%, ist überhaupt kein Thema, ne? Aber es gibt immer so ein paar Leute, wo man sich wirklich denkt, Leute, lest euch bitte das Reglement durch. Es ist wirklich wichtig, weil jeder im Moment natürlich ein bisschen abweichende Reglements hat, ja, die man einfach drin haben muss. Ja, und da ganz klar Appell raus, dass sowas muss drin sein. Wenn ich eine Liga teilnehme, dann weiß ich das Reglement. Punkt.
Sehe ich 100% genauso. Kleine Fragen können immer auftauchen. Ja. Dass man mal vergisst, wo der Startkorridor ist, oder dass man halt jetzt irgendwas mal vergisst. Soll nicht passieren, kann aber immer passieren. Das ist alles kein Thema. Aber wenn ich so Sachen dann im Briefing höre, auch so grundsätzlich im Rennen, bevor man an so einer Liga teilnimmt, sollte man sich doch grundsätzlich auseinandergesetzt haben mit dem, was man da gerade tut. Ja. Sehe ich auf jeden Fall so. Und wenn ich dann frage, ja, es kommt Multiclass-Format, es kommt schon das Fahrzeug von hinten, was mache ich? Weiche ich aus, setze ich einen Blinker, fahre ich geradeaus vor die Wand oder ja, hebe ich ab und fliege über die Strecke? Das gibt eigentlich nur eine Regel. Halt deine Linie, der kann nicht wissen, wie du fährst. So, und der größere Fahrer, der schnellere Auto, muss gucken, wie er vorbeikommt. Und dann, ja, aber was denn, wenn der auf einer langen Gerade bleibt, auf einer langen Gerade da, wo du auch normalerweise fährst? Jetzt fährt der mit 250 an dir vorbei und denkst, jetzt mach ich den Platz, weil ich nett bin, und fährst auch rechts rüber. Ihr hämmert euch beide weg. Das sind halt so Sachen, die hatten wir schon so oft, wo ich mir gedacht habe,
Aber das hat auch das Thema, genau. auf Officials fahren, finde ich. Ne? Dass man das einfach auch lernt. Das muss man lernen. Wie man Multiclass fahren ist lernen. Ich höre oft mal, oder ich habe mal oft Leute gehört, die sagen, ich werde dauernd abgeräumt. Wo ich mir oft denke, ich kenne natürlich die Situation nicht, aber es ist ganz viel mit denen zu fahren und die einzuschätzen. Ich weiß ganz genau, wo der reinsteht oder wie er sich verhält oder wie sich ein GTP hinter mir verhalten muss, dass ich weiß, okay, der geht da jetzt rein. Ob das zu spät ist oder nicht, ob der zu weit weg ist oder nicht, ist mir in dem Sinne egal, weil ich weiß, der kommt und der wird reinstechen. Ja, dann mache ich ihm halt die Tür auf, dass er durchfährt. Ja, dann sage ich, Idiot, ja, das war zu spät. Sei ich jetzt halt in unseren Chat rein, nicht im Voice-Chat, weil den benutze ich nicht, den habe ich aus, weil ich das hasse. Fluche ich einmal für mich selber und fahre weiter. Aber ich fahre weiter, ohne Schaden. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor bei Multiclass. Ihr müsst da immer den Rückspiegel im Auge behalten. Du, auch dein Spotter kann das eben auch nicht unbedingt sehen, das ist auch extrem schwierig. Spotter rede ich jetzt, wenn ihr Multiclass mit anderen Teammembers fährt. Bis die was sagen, ist schon passiert. Da muss man einfach ein bisschen miteinander fahren können und einfach genau wissen, wie kann ich anzeigen, geh da rein jetzt. Ne? Und das ist Übungssache. Das ist ganz klar Übungssache.
Meiner Meinung nach. Und wenn du halt keinen Bock auf Officials hast, fährst du halt KI-Rennen. Ich mach das genauso.
Ja.
Also ich fahre auch, ich habe jetzt für meinen ersten Renneinsatz in Ausschussleben auf einem Audi, ist ein ganz kleiner TT im realen Motorsport. Ich fahre KI-Rennen auf Ausschussleben. Weil auch schnell mit schnelleren Fahrzeugen, mit langsameren Fahrzeugen, du musst halt gucken, wo du vorbeikommst, die müssen gucken, wo sie vorbeikommen. Und halt grundsätzlich, also deswegen ist auch das Thema eins, dass du halt mit einer kleinen Fahrzeugklasse anfängst, wenn du vorhast, Multiclass zu fahren, weil dann siehst du, wo die Großen fahren. Und wenn du nachher selbst mal GT3 fährst, weißt du noch, ah ja, vor 3 Jahren bin ich halt TCR oder Clio gefahren, da habe ich die Linie so und so gewählt und da und da musste ich immer aufpassen, wo die Großen von hinten kamen. Mhm. Dann hast du als schnelleres Fahrzeug auch immer so ein gewisses Verständnis für Kleineres. Im Clio auf der DNLS oder auch bei euch im Clio oder M2, es ist du auf der einen Seite willst du ein Rennen nicht kaputt machen, weil du da am Train fährst, auf der anderen Seite willst du den GT3 aber auch nicht im Weg stehen oder den Cup-Fahrzeugen. Du machst halt anständig. Weißt du musst halt ein bisschen, dieses ganze Multiclass ist ein Zusammenspiel aus allen Klassen. Das ist das Wichtigste. Das ist ein Zusammenspiel, gegenseitige Rücksichtnahme, vorsichtig und mitmachen und nicht einfach auch als Großteil. Ich habe auch Jungs gehabt bei mir im Team, die da reingestochen sind. Sag ich, Jungs, ey, das ist bei aller Liebe, es ist nochmal gut gegangen. Aber überleg mal, was das für ein Schock für den M2-Fahrer gewesen sein muss, wie ihr da vorbeigegangen seid.
Am besten
Das
sind,
ist,
ja.
kannst du nicht bringen.
Am besten sind die Leute, die außenrum vorbeigehen bei einer langgezogenen Kurve zum Beispiel. Wo es dann einen den M2 oder den GT3 auch schön rauszieht. Ja, du weißt ganz genau, der kriegt es nicht. Also den drückt es halt einfach raus, weil er die Aero nicht hat. Und dann kommt die schnelle Autobahn außenrum vorbei. Geht halt nicht. Aber da ist dann 100% das Verständnis nicht da, dass der GT3, GT4, M2 da nicht die Linie innen halten kann. Geht nicht. Kannst da nicht außenrum vorbeigehen, ohne dass es scheppert.
Nö, du musst halt echt mitspielen, du musst halt
Ja.
mitdenken so ein bisschen. Das macht es halt auch so interessant bei diesen Multiclass-Sachen, dass du einfach darauf
Natürlich.
angewiesen bist, dass andere auch mal den Kopf einschalten. Ich finde, ganz ehrlich, ich finde Sprintrennen haben auch ihren Reiz, aber auch nur, wenn da wirklich Topfahrer mitfahren. Aber Multiclass ist für mich so ein Herzensthema eigentlich und auch wir fahren gerne Enduro ins Multiclass. Für mich alles ab 3 Stunden geil, finde ich super. Oder bis also 3 Stunden Minimum finde ich super.
Ja.
Oder 2 Stunden, wenn es jetzt mal was kürzer sein soll. Aber das ist für mich macht den Reiz im Motorsport aus. Sonst kann ich auch
Ja.
Formel 1 gucken. Oder weiß ich nicht was, DTM oder GT Masters oder sowas.
Ja, bin ich voll der Meinung. Also für mich ist Endurance Racing eigentlich das Purste von allem. Und auch natürlich im Simsport. Und das ist schon, also ja, mir gefällt's immer am meisten von allen Sachen. Und wir wollen auch vom Team her auch wieder in die Liga reingehen. Natürlich, IFRA ist jetzt für uns natürlich nicht in der Range drin, ganz klar. Aber sowas wie PEC oder die PWA haben wir im Blick auf jeden Fall. Oder Carla kommt auch mit der Endurance-Serie. Und da werden wir irgendwo dann reingehen. Weil das einfach auch einfach Bock macht, ne? Die Officials nehmen eigentlich auch immer mit, diese Special Events. Und das ist einfach. Ja, das Geilste kann aber auch am frustrierendsten sein, das ist auch ganz klar.
Ja, es ist halt, also die Special Events fahren wir teilweise mit. Wo wir natürlich sehr gerne mitfahren, sind halt diese 24er Events, die privat ausgerichtet sind. Hier meine, vom Green Hell Driver oder vom, weiß ich nicht wem, was wir da mit RC Carshop hat mal ein cooles Ding gebracht. Da, oder diese Charity Events fahren wir gerne mit. Hier von
Ja,
Race for Kids sind wir mitgefahren.
genau, wir auch, ja.
Da haben wir auch mal richtig Bock drauf. Da sind die Leute auch ganz anders unterwegs auf der Strecke, weil die wissen, Charity Event, da geht es um die gute Sache. Trotzdem fahren wir in 24er auf ernsthaft, aber trotzdem, geht um die gute Sache. Jeder ist so ein bisschen entspannter für sich. Da fahren wir halt sehr gerne im Moment mit. Und da wird es auch jetzt in 4 Monaten von uns was kommen.
Okay.
Kann ich ja jetzt auch mal sagen. Zusammen mit der Deutschen Krebshilfe und Fossa und Antenne NRW werden wir da auch ein Rennen ausrichten.
Cool. Ja, bin ich gespannt.
Wo auch gerne Leute dran teilnehmen können. Wird auch, denke ich mal, wir haben uns darauf geeinigt, dass es 8 Stunden dauern wird. Und dass wir einfach auch Klassen mit reinnehmen, die keiner auf dem Schirm hat. Ja,
Da bin
also
ich sehr gespannt.
Leons Baby ist die sogenannte Dieselklasse. Es gibt eine
Dieselklasse.
Dieselklasse. Es gibt eine Dieselklasse bei uns. Irgendein Jetta und ich glaube der Audi R irgendwas, die um Diesel betrieben werden.
Ja,
Das
genau.
war Leons sehnlichster Wunsch, dass diese Fahrzeuge da mitfahren und natürlich machen wir das dann auch. Und wir werden uns auch andere Fahrzeuge, also klar, GT3 wird dabei sein, GT4 wissen wir noch nicht, aber wir werden mal grundsätzlich was anders machen als andere. Das war unser Ziel, dass wir nicht wieder das 29. GT3, GT4 TCR-Rennen haben.
Ja, cool, da freue ich mich drauf. Da bin ich mal gespannt, wenn da was kommt.
Ja, da habe ich auch einen Streamer leider schon, also leider, was heißt leider? Ich habe den Reorg natürlich direkt gefragt, den Michael, ob er das machen will. Und ich habe die Nummer von ihm geschickt bekommen, bin bis jetzt nicht dazu gekommen, aufgrund von Arbeit da nochmal anzurufen. Werde ich vielleicht heute Abend oder morgen mal machen. Der ist ganz fest eingeplant. Also muss ich ehrlich sagen, ist mein Lieblingsmoderator auf allen Rennserien. Das ist für mich einer, der es so authentisch rüberbringt und auch so viel mit so viel Spaß und Freude an der ganzen Sache dabei ist.
Und mit
Das
Herzensblut,
war mein er ja, erster Gedanke.
ja.
Das stehen direkt frag. Der hätte auch sagen können, er kriegt 500 Euro. Nein, man kennt ihn ja. Er kriegt natürlich nichts dafür. Er will nichts dafür. Und ich hätte ihm auch 1000 Euro gezahlt, wenn er es gemacht hätte. Aber das ist einfach ein Typ, also finde ich richtig gut, was der macht. Einer wirklich von meinen Lieblingsstreamern mittlerweile.
Ja, also was Rennkommentieren angeht, ist er für mich einfach die Nummer 1, ist ein guter Freund mittlerweile auch. Und ja, wenn man mitbekommt, mit wie viel Zeit, also wie viel Zeit der da reinsteckt, wie viel Liebe der da reinsteckt, allein schon in die Vorbereitung, ist das einfach fantastisch. Ja. Und ich würde ihn auch, also wir sind auch so happy mit ihm und es läuft alles so gut. Er ist zuverlässig, also da eine kleine Lobeshymne an ihn. Also da, ich meine, ich finde, er ist auch im deutschen Simracing-Bereich nicht mehr wegzudenken. Ganz klar.
Mir fallen da ganz wenige ein, die es noch gut machen. Ja, gut, Patrick Jaczynski macht auch so seine Sachen, den hat man auch immer auf der Liste. Der macht es auch ganz sympathisch, aber muss ja keinen über grünen Klee loben jetzt, aber für mich ist der Rio auf jeden Fall, oder also der Michael Brück ist für mich einer der sympathischsten auch Streamer. Ich habe den auch mal irgendwann letzte Woche bei der NNS war ich eingeladen. Da habe ich den gesehen mit dem Kamerateam, wollte ihn auch nicht ansprechen, dachte ich, gut, du hast bestimmt irgendwas zu tun gerade. Da habe ich ihm halt letzte Woche die Anfrage geschickt, sagte ja. Ich habe dich auch gesehen, sagt er, warum bist du nicht gekommen? Jetzt einfach mal, ich freue mich über Leute, die mir Hallo sagen auf der Strecke, die ich mal nur aus vom Simracing her kenne. Ich sag, ja, wollte ich nicht stören und sagt er, du hättest dreimal kommen können. Das war da auch so super sympathisch. Steht beim Kamerateam da, ich weiß, wie es ist. Also ich hatte, weiß gar nicht, wie viel, ich hatte ein Interview bei der NLS auf der Strecke mal. Ich war hyper nervös und ich wollte, wie gesagt, ich kenne die Situation, wollte auch nicht reinfuschen. Aber es ist halt sehr sympathisch, was er da halt macht und dass er sich auch so anbietet und für die gute Sache gerade. Das ist also so nochmal mega Respekt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir schon eine Stunde geredet, ne? Ich weiß nicht, ob
Glaub
der.
schon.
Für mich kommt, ist es immer so krass. Natürlich, bei mir war es auch eine Zeit her mit dem Podcast, den habe ich jetzt ein bisschen schleifen lassen, aber aus guten Gründen. Ich meine, ich habe jetzt mein Studium soweit abgeschlossen. Bin jetzt auch noch in Bachelorarbeit und dann bin ich fertig. Und ja. Genau, da deswegen war der jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ist auch ein bisschen ein Herzensprojekt von mir. Also war mal zu zweit, warst du ja. Und jetzt bin ich das nur noch, in Anführungszeichen. Aber das ist auch
Was
immer
heißt denn hier
schön.
nur noch?
Ja.
Du machst es doch. Du machst es doch anständig und gut.
Das
Was heißt
wollte
nur
auch.
noch?
Das
Nee, nee.
wollte ich hören.
Das nur noch habe ich überhört. Das ist alles
Okay.
super, wie es ist.
Aber was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Stunde immer so schnell vergeht. Und ja, auf jeden Fall, Marco, ich würde langsam mal zum Schluss kommen. Also, ne, wenn ihr in der IFRA unterwegs seid, in welcher, genau, was ich noch fragen wollte, in welcher Klasse wollten die dann in die IFRA
Das
starten? Die läuft jetzt noch, glaube
bleibt
ich.
mein. Die läuft jetzt noch. Im September fängt die Vorquali an und bis dahin bleibt das verschlossen, was wir fahren.
Okay.
Also es hat nichts mit euch zu tun, aber wir wollen es einfach nicht bei dieser Serie nicht in die Karten gucken lassen.
Ja, verstehe ich.
Wir versuchen verschiedene Autos vorzubereiten. Es werden zwei verschiedene Fahrzeuge sein. Wir gucken einfach, wo wir die reellste Chance haben, unter die Top 10 zu fahren. Und das werden wir abwägen bis zum Ende des Sommers. Und die Jungs sind jetzt dabei schon zu trainieren. Und dann wird im August werden die Fahrzeuge festgelegt und dann wird es auch rechtzeitig bekannt gegeben. Aber bisher, wir wollen es einfach mal ganz in Ruhe machen.
Ja.
Ohne dass irgendwer weiß, oh, der Marco, das ist mit der E-Sports fährt das und das und das machen wir jetzt auch. Nee, wir sagen jetzt einfach mal gar nichts. Und
Okay.
lassen die Fans mal außen vor. Was ich euch noch anbieten wollen würde für einen Podcast, für alle, die quasi uns danach folgen oder euch auch folgen, würde ich für ein NLS-Rennen eurer Wahl, also Qualifiers glaub ich dann eher nicht, würde ich euch drei Karten anbieten.
Oh, das ist aber nett.
Also wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch bei uns. Wir werden das irgendwie auslosen oder du lost es irgendwie aus und dann kriegt ihr von uns drei NLS-Karten.
Also du meinst jetzt als innerhalb des Podcasts.
Genau, wenn du irgendwie Follower mehr hast, bei dir quasi oder beim Simracing oder wir haben Follower mehr, dann schicke ich dir die ganzen Follower, die sich neu gemeldet haben bis zu dem Zeitpunkt. Und du pickst dir einfach drei raus, die NLS-Karten haben wollen. Und dann werden wir die am Nürburgring hinterlegen lassen beim Hotel oder sonst irgendwo oder beim Gunnar Miesen. Und dann können die Leute sich die da abholen. Dann gerne einfach NLS gucken.
Okay, ja, also kurz nochmal Zusammenfassung. Also unter allen neuen Followern zwischen bei euch, Smiller Esports, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Oder bei mir auf dem Instagram-Profil suchen wir uns welche aus, 3 Stück, und die bekommen dann einfach eine Karte.
Ja, genau. Und gerne, wenn ich selbst da bin, kann ich ihnen auch mal die, wenn es unerfahrene Leute sind, auch mal hinter die Kulissen gucken lassen bei Mühlner Motorsport oder bei Tobias Vasquez oder beim Niklas oder bei der Flavia, dass sie sich da mal einfach in die Box stellen können, dann kriegen sie ein bisschen was erklärt. Kleines Hintergrundwissen beigebracht und dann haben sie hoffentlich einen schönen Tag da.
Oh, das kam unerwartet, aber mega cool. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, die Folge kommt morgen raus. Und dann können wir das sehr gerne machen.
Ja, dann machen wir das so. Das ist super.
Geil. Gut, dann wünsche ich dir und euch vor allem vom Team alles, alles Gute. Ja, ich drücke euch die Daumen für die Zukunft, dass ihr da viel erreicht. Ich bedanke mich bei dir für das richtig, richtig geile Gespräch. War wieder fantastisch. Also ist immer richtig geil, wie man, in welche Gespräche man da irgendwann irgendwie hinkommt. Einfach durch die Entwicklung. Und ja, ich freue mich, dich immer wieder zu hören und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal.
Das hoffe ich. Also ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch persönlich, die Leute lieber persönlich kennen. Von unserer Seite aus, von der Teamseite aus, vielen Dank für die Möglichkeit, die ihr uns gegeben habt. Vielen Dank für die Zeit und auch vielen Dank für die Einladung. Und das war unser erster Podcast. Ich hoffe, das wird nicht unser letzter bleiben. Und ich bedanke mich auch bei allen, die jetzt hier gerade zuhören oder zugehört haben oder auch noch zuhören werden. Und wenn ihr Fragen habt oder Bock habt, einfach anschreiben irgendwie und können wir euch auf jeden Fall weiterhelfen und ja, fleißig Simracing fahren und dann sitzt ihr vielleicht irgendwann auch mal hier oder als Kommentator oder als Rennleitung oder als Organisator irgendwo.
Oder als E-Sport-Fahrer bei Smell E-Sport.
Ja, kann man so machen, ne? Müssen Sie mich anschreiben und können wir ein paar Runden mit Leon drehen und dann gucken wir mal, ob es klappt.
Super. Marco, vielen, vielen Dank für das geile Gespräch und euch da draußen eine gute Zeit. Genießt das schöne Wetter, jetzt wird es ja immer sommerlicher. Und ich freue mich auf euch. In 2 Wochen steht bei mir im Kalender, gibt es dann wieder die nächste Folge. Und bis dahin, bleibt sauber, ja? Fahrt schön eure Rennen, ne? Und wir hören uns, sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.